Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird. Amen. Aus dem ersten Johannesbrief, dem vierten Kapitel. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Darin ist unter uns die Liebe vollendet, dass wir am Tag des Gerichts Zuversicht haben, denn wie er, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Herr, segne und regiere du unser Reden und unser Hören durch deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, so einfach ist das. Der erste Johannesbrief ist, glaube ich, die wirklich einfachste Darstellung von Gott, in dem Gott definiert wird, ganz eiskalt. Trotz all der Verbote, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, trotz aller Erfahrung mit Bildnissen und Standbildern und falschen Interpretationen und falschen Gottesbildern, sagt er ganz einfach, Gott ist die Liebe. Gott ist gleich Liebe. Ganz unverschämt und ohne Wenn und Aber, Gott ist die Liebe. Und das ist etwas fast Einmaliges in der Bibel, weil sonst immer wieder gesagt wird, Gott ist nicht, Gott ist nicht, Gott ist nicht. Das war sicher notwendig in einer frühen Phase, als alle Völker außenrum genau gewusst haben, wie ihre Götter sind. Sie haben sie nicht nur beschreiben können, sondern auch noch malen können. Sie haben Standbilder aus ihnen machen können. Für sie waren die Götter etwas, ja, wirklich Primitives in unseren Augen. Zum Teil konnten sie sie sogar mit sich herumtragen. Reste gibt's ja durchaus noch im Volksglauben quer durch alle Religionen, dass man meint, wenn man ein Amulett mit sich herumtrage, mit göttlichem könne das irgendwie Glück bringen oder sowas. Naja. Schaden tut's nichts, aber meistens verdient jemand dran. Dem schadet's auch nichts. Aber es wird in der Bibel im Alten Testament vor allem gesagt, dass Gott nicht einer ist von diesen komischen Stammesgöttern, die da in Kisten rumliegen oder in Stäben sich verewigt haben, deren Gesicht schön geschnitzt ist dann. Es wird gesagt, dass Gott nicht so ein Abkömmling irgendwelcher anderer Götter ist, nicht in irgendeine Gottesfamilie gehört, wenn auch am Anfang des Alten Testaments so ein paar Spuren noch aufgehoben worden sind, weil es halt wertvolle alte Literatur ist, die man nicht wegwerfen wollte. Es wird gesagt, dass man kein Bildnis machen kann. Das heißt, dass man sich kein Bild wirklich machen kann von Gott, und zwar aus nichts. Nicht von dem, was wir hier sehen unter uns, nicht was wir in Menschen finden oder Tieren, nichts von dem, was wir am Himmel sehen, weder von Wolken noch von Blitz und Donner noch sonst irgendwas. Es wird gesagt, so geht's nicht, das ist nicht Gott. Im Wissen natürlich, dass wir uns doch immer wieder Bilder machen, klar. Denn das rein abstrakte Denken, das ist dem Menschen nur schwer zugänglich. Und so fügen wir Gott doch immer wieder Attribute zu und machen uns Bilder. Und selbst wenn wir eigentlich sagen, der liebe Gott, ist das schon eine Art von Bild, aber wie ich meine, das einzig Zulässige. Gott ist die Liebe. Das heißt ja auch viel. Das heißt, wenn wir Liebe spüren, dann ist sie ja wohl von Gott. Das heißt ja dann aber auch, wir können Gott erfahren. Gott ist keiner, der himmelweit weg ist, der mit der Erde, der mit dem Menschen nichts zu tun hat, sondern er ist einer, der da ist, unter uns, mittendrin. Und zwar genau dort, wo Liebe zwischen Menschen geschieht. Das heißt natürlich auch, dass er anderswo nicht ist. Dass er nicht da ist, wo Hass ist, dass er nicht da ist, wo Menschen sich quälen, wo sie sich wehtun, wo sie sich Schuld hinterhertragen. Nein, da, wo Liebe geschieht, und zwar in all ihren Formen, da ist Gott, da hat er seine Finger im Spiel und da können wir ihn spüren. Ich brauche nicht auszuführen, was Liebe alles heißt. Liebe kann heißen, der innige Kuss zwischen jung Verliebten. Da ist ja auch das Gefühl am meisten zu spüren. Liebe kann heißen, die Solidarität mit Menschen, die einem eigentlich gar nicht so lieb sind. Man hat nicht so viel mit ihnen zu tun, aber wenn sie Hilfe brauchen, bei ihnen zu sein. Liebe heißt eintreten für Frieden. Wenn es einem möglich ist, Menschen miteinander zu versöhnen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Liebe heißt, manchmal einfach geduldig zu sein. Also Liebe ist ein riesiges Spektrum, von dem nichts auszuschließen ist. Und die Wirkung der Liebe, das ist die schönste Wirkung, die es überhaupt gibt im Leben. Und wenn wir älter werden, wenn wir so unsere flachen Jugendträume verlieren, sage ich mal, die vom großen Auto und vom großen Haus und allem Möglichen, bleibt letztlich übrig als Sinn des Lebens die Liebe. Und je älter wir werden, desto mehr merken wir, dass das Fehlen und das Vorhandensein von Liebe das Leben am allermeisten prägen, viel mehr als alles andere, als jedes Scheckbuch, als jedes Sparbuch, viel mehr als jedes Ansehen, das wir unter Menschen genießen. Der Autor des ersten Johannesbriefes, wir wissen nicht, wer er ist, das war ja oft so, dass sich die Autoren dann in der Antike auf Autoritäten berufen haben. Und das Johannesevangelium ist ja unter den Evangelien die Autorität, wo auch die Liebe am höchsten gehalten wird. Der Autor dieses Briefes schreibt nun an Menschen in einem anderen Kulturkreis. Es ist nicht der Kulturkreis Jesu und will ihnen auch dieses sagen über die Liebe. Er schreibt an Menschen, für die der Hintergrund des Strafgerichts am Ende auch wichtig ist, vor dem die Menschen Angst haben. Die Menschen der Antike hatten ja Angst, dass es Leben und Götter des Lebens gibt, die einem da gewogen sind. Und hinten nach dem Tod fällt man in ein tiefes schwarzes Loch, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Man kommt in den Hades oder sonst irgendwohin. Das schöne Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus entwickelt ja nun überhaupt keine Theorie von Himmel und Hölle und auch keine Theorie und keine Theologie, sondern es ist einfach geprägt von einer Bühne, die der Volksglaube da aufzieht. Wenn wir den heutigen Volksglauben dann neben unsere Theologie setzen, da kommt auch so manches raus, was ja als Bühne dienen kann, aber als sonst nichts. Ja, die also Angst hatten, sie seien nicht vollkommen. Und wenn sie dann nach dem Tode sich nicht mehr wehren könnten, seien sie da irgendeinem Verderben ausgeliefert. Und der Autor macht das, was ein Seelsorger zuerst machen sollte. Er nimmt nämlich den Menschen die Angst. Er sagt ihnen, ihr braucht nicht 1000 Veranstaltungen zu betreiben, um nicht in so eine Hölle zu kommen, sondern das Einzige, auf was es ankommt, ist die Liebe. Und die Liebe vertreibt diese Furcht. Wer liebt, der macht's richtig. Menschen, die Angst haben, sie könnten nicht gut genug glauben. Die Angst haben, sie könnten's Gott nicht genug recht machen. Die Bedenken haben, ob denn das auch so stimmt mit der göttlichen Gnade, die es nicht für Leistung gibt, sondern einfach, weil Gott das will. Diese Menschen haben oft Angst, hatten damals Angst, dass sie es nicht gut genug machen in ihrem Leben. Und denen nimmt er erst einmal die Angst und sagt ihnen, wenn ihr liebt, dann ist es schon okay. Keine Angst. Und dann sagt er noch etwas über den Glauben. Was nicht verstanden werden darf als so etwas wie Werkgerechtigkeit. Also man könnte daraus, wie auch aus dem Lazarus, entnehmen, du musst erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und dann hast du vielleicht die Chance, vor Gott zu bestehen. Darum geht es nicht. Sondern er redet von den Auswirkungen des Glaubens. Wir wollen lieben, sagt er. Und jetzt passen Sie gut auf. Die Folge ist nicht, also der folgende Halbsatz ist nicht, damit Gott uns liebt. Es ist nicht, wir wollen lieben, damit Gott uns liebt, sondern wir wollen lieben, weil er uns geliebt hat. Weil er uns geliebt hat und weil er uns liebt, sollen wir lieben und nicht, damit er uns liebt. Nicht, damit wir okay sind, sondern weil er okay ist, dürfen wir es auch. Übersetzen wir es mal so rum. Und dann setzt er sich noch auseinander, ja, mit Bigotterie, würde ich sagen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Frömmigkeit, die sich äußert im Gottesdienstbesuch, die sich äußert im Nachtgebet, in einer frommen liturgischen Lebensweise, die ist nichts wert, wenn sie nicht gleichzeitig gelebt wird. Gott liebt uns, damit wir ihn lieben in unseren Brüdern und in unseren Schwestern. Er liebt uns nicht weil, ganz klar, sondern damit. Seine Liebe ist unter uns in so reichem Maß, dass wir davon weitergeben sollen an die, die sie brauchen. Und damit ist es dann okay. Dieses Gebot haben wir von ihm. Das ist nun wieder eine Formulierung, die sich anschließt an so viele andere, die auch in den Evangelien zu finden sind. Da wird er versucht, die 10 Gebote neu zu formulieren. Die 10 Gebote waren ja Gesetze auf einer sehr frühen Ebene der Menschheitsentwicklung. Fantastische Gesetze übrigens, wenn man die der Umwelt ansieht, die ja viel grausamer sind und Auge um Auge, Zahn um Zahn war ja damals das gängige Rechtsdenken. Und dann kommt sowas wie diese 10 Gebote. Das ist schon ein Riesenfortschritt. Aber dann bei Jesus immer wieder die Widersprüche, dass er sagt, nein, ich bin gekommen, um diese Gebote zu erfüllen. Und er versucht es mit anderen Formulierungen. Und die Formulierungen kommen immer wieder in der Liebe. Wer seinen Nächsten liebt, der liebt auch Gott und er erfüllt alle Gebote. Und dieses Gebot, heißt es hier, haben wir von ihm, wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Liebe Gemeinde, der Brief ist ein sehr seelsorgerischer Brief. Er versteigt sich nicht in komplizierten Theologien, sondern er sagt auf einfachste Weise, so dass es wirklich jeder verstehen und spüren kann. Gott ist die Liebe. Und wo Liebe ist und wer in der Liebe bleibt, da ist er in Gott und Gott ist in ihm. Er versucht, die Furcht zu nehmen, dass man verkehrt leben könnte und verweist auf die Liebe. Wenn wir nur versuchen, einander zu lieben, packen tun wir es nie ganz. Wenn wir nur versuchen, anderen mit Liebe zu begegnen und Gottes Liebe weiterzugeben, und dann erfüllen wir seinen Willen. Mehr braucht's nicht. Aber so wenig ist das gar nicht. Das ist ganz schön viel. Amen.